Guten Morgen, liebe Gemeinde. Oder vielleicht ist es auch nicht so schon der Morgen, der Tag ist länger geworden. Es ist schön, ja. Im Frühling ist es überhaupt ja, die beste Jahreszeit. Deswegen, ich sage ganz neutral, Friede sei mit dir, mein Bruder. Friede sei mit dir, meine Schwester. Ich hoffe, dass ihr alle schon Begegnung hattet mit dem Geist Gottes. Ihr wurdet erfrischt von seinem Geist und freigesetzt. Es sind nicht diejenigen, die reich sind, die wunderschön sind, dass die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sondern Kinder Gottes. Amen. Amen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was auch dem Feiertag ja, zusteht oder so. Ne? Der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Nicht ein König, der König, nicht ein König. Es gab viele Könige, aber es gab wirklich nur einen, der im vollen Maßen dem entsprach, wie das Wort sagt, der König, der König der Könige, der Herr der Herren. Ich möchte auch gleichzeitig auch eine kleine Werbung machen für das Abreißkalender. Wisst ihr, ich habe nicht die Brille noch nicht an, aber ich kann das gut lesen, weil es so fett ausgedrückt ist. Und zwar, es war mir so oft schon zum Segen, wenn ich morgens aufstehe und ganz früh ist noch alles dunkel und dann gehst du ran und sagst, was sagt der Herr heute? Und da steht, also ich lese es mal, ich habe vom Freitag und von heute für 2 Tage, also Herr, niemand ist dir gleich. Das haben wir heute gesungen. Und kein Gott ist außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Das hatte der König David ausgerufen. Und heute ist auch nicht schlechter. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, immer wenn ich davon denke, es geht hier um das Reich Gottes, es geht um die Macht Gottes, wo es sich durchsetzt, wo alles sich um ihm unterordnet. Und ich ziehe mir das schon vor, ein bisschen, also der Herr der Herren, er ist der, dessen Name erhoben ist über alle Namen und vor diesem Namen wird sich beugen jedes Knie, so sagt es die Schrift. Und Gott ist treu, er wird es zur Erfüllung bringen. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und das ganze Universum wird ihn Herr nennen. Jeder Mund muss bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Ich möchte heute, wir sprechen ja ganz viel von Jesus ist unser Erlöser, er ist unser Retter. Er ist der, der den Preis bezahlt hat für unsere Gottferne, für das, dass wir von Gott abgefallen sind, schon von Adam ab. Aber Gott sehnt sich so sehr, dass er einen Erlöser geschickt hat. Ja? Und das ist alles richtig so. Ohne ihn gibt es kein Reich Gottes, ohne Rettung, ohne Erlösung. Aber nicht nur das, es schafft einen Raum und er sagt, ich schaffe ein Königreich und ich bin der König. Und das Königreich wird sein, so wie der König. Amen. Amen. Und das möchte ich hervorheben, vor dem, dass er Erlöser ist, dass er der König ist. Und wir wollen ihn ehren als den König. Und ich habe einen Videoclip mitgebracht. Simon spielt es gleich ab. Baruch haba beshem Adonai. Das ist das, was die Jünger damals gerufen haben. Ich wollte unbedingt das zeigen, weil das sind Szenen so von Anfang an, wo Jesus angefangen hat, seine Jünger zu berufen und bis zum Kreuz. Es dauert nur 3 Minuten eigentlich. Und das Lied ist so schön, das drückt aus das, was so auch in meinem Herzen ist. Der Herr ist unser König und er kommt im Namen seines Vaters. Jesus hat es immer wieder betont, er hat gesagt, ich komme nicht, weil ich das will, sondern ich bin gesandt, ich komme von Himmel herab, weil so ist der Wille des Vaters und sein Wille ist, dass nichts von dem, was er mir gegeben hat, verloren geht. Er kümmert sich um jeden von uns, dass niemand von uns verloren geht, sondern dass jeder das ewige Leben erhaltet, nicht verliert, dass wir in sein Königreich bleiben und für alle Ewigkeit mit ihm zusammen leben. Also wird nichts. Eigentlich, ich wollte den Clip von, aber ist okay. Dann gehe ich weiter einfach. Also, ich glaube, Weihnachten ist noch nicht so lange her weg, ne? Könnt ihr euch noch erinnern, was die Weisen aus dem Morgenland gefragt haben, als sie nach Jerusalem kamen? Wo ist der neugeborene König der Juden? Und was passiert dann? Steht geschrieben, in Johannesevangelium steht es geschrieben, und der König Herodes, er erschrak. Und ganz Jerusalem mit ihm. Warum? Eigentlich wussten sie, dass irgendwann kommt der König wirklich. Und Herodes sah sich sofort bedroht. Und es ist schrecklich, was dann passiert. Er sagte zu den Weisen und sagt, geht, erkundigt ganz genau, wo er ist. Und er fragte bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, wo sollte Christus geboren werden? Er wusste ganz genau, von wem das kommt oder von wem die Rede ist, der König, den ganz Israel erwartet hatte und bis heute noch erwartet. Und so begann schon gleich am Anfang an die Verfolgung von der Geburt aus, weil die Welt fühlt sich immer bedroht, wenn Gottes Geist fängt an zu wirken. Es ist eine andere Welt. Jesus sagte einmal, zu den anderen sagte er, die Welt hasst euch nicht, weil ihr von der Welt seid, aber mich und verfolgt ihn. Und als Jesus geboren war, vorher gab es eine ganz große Spanne, ich glaube von 400 Jahren, wo der letzte Prophet aus dem Alten Testament, Maleachi, weg war und dann 400 Jahre Stille, Schweigen. Gott redete nicht zu seinem Volk, vielleicht nur zu einzigen, die noch nach ihm gesucht haben, wirklich gesucht haben. Und sonst, es war in Jerusalem ein sehr schweres Pflaster, auch für Jesus. Der religiöse Geist war so stark und er machte blind und er machte die Menschen taub für das Reden Gottes. Sie haben nur ihr eigenen Vorteil gesucht, nur ihr eigenes Ding gedreht. Aber das Herz war weit entfernt von Gott. Die Heilige Schrift sagt davon, dass sie suchen mich mit ihrem Mund, aber ihr Herz steht weit weg von mir. Und dann kommt jemand und fängt an zu predigen in der Wüste. Die Stimme des Rufenden in der Wüste kehrt um. Das war Johannes. Da fängt wieder eine neue Phase, wo Gott sich zuwendet seinem Volk und fängt sein Werk an. Johannes war der Vorläufer für Jesus Christus. Aber damals hat es angefangen mit dieser Verfolgung und fangen an auch die ganz alten Prophetien, die von alters her, vor Hunderten von Jahren gesprochen wurden über das Kommen Jesu in dieser Welt. Und zum Beispiel von Bethlehem, dass er da geboren wird, dann als Herodes suchte, das Kind zu töten, wurde es Josef offenbart, er soll die Mutter nehmen, die Maria, er soll das Kind nehmen und nach Ägypten fliehen. Und das kam die Erfüllung von der Prophetie, wo es geschrieben steht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und nachdem Herodes tot war, sprach Gott durch einen Traum zu Josef, er soll wieder zurückkehren. Und dann kommt er nach Judäa und hört, dass Archelaus, der Sohn von Herodes, König ist und geht er weiter nach Nazareth, weiter weg vom Zentrum dieser Macht. Und es steht geschrieben, auch das kam in Erfüllung, weil es in den Propheten stand geschrieben, er wird Nazarener genannt werden. Ja, und dann lesen wir ja wieder, von der Kindheit von Jesus Christus steht wirklich nie sehr viel. Aber dass seine Eltern jährlich kamen nach Jerusalem zum Tempel Gott anzubieten. Die haben auch bestimmte Traditionen, das Volk Israel, die zu bestimmten Feiertagen kamen sie alle nach Judäa. Obwohl sie weit weg waren auch, im Norden, im Süden, aber zu diesen Feiertagen kamen sie nach Jerusalem. Und als Jesus 12 Jahre war, da ist Folgendes passiert einmal, dass seine Eltern nach diesen Tagen des Passafestes sind sie nach Hause gegangen und erst nach 3 Tagen haben sie entdeckt, Jesus ist gar nicht bei ihnen. Kommen sie wieder zurück nach Jerusalem, suchen nach ihm und finden ihn im Haus Gottes, im Tempel, wo er unter den Schriftgelehrten sitzt, Fragen ihn stellt und beantwortet auch Fragen. Es ist ein kleines Kind von 12 Jahren, aber die Schriftgelehrten, die staunten über das, wie er geredet hat. Und als Maria sagt, was hast du uns angetan? Wir haben dich 3 Tage gesucht. Sagt er, wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein soll, was meinem Vater gehört? Er meinte, er wusste ganz genau schon, sein Vater ist Gott im Himmel. Und dann ist er doch mitgegangen, er kam in die Lehre von seinem Vater. Aber mit 30 Jahren gibt Jesus seinen Beruf auf, als Zimmermann und geht zum Jordan, weil da Johannes, sein Vorläufer, schon am Werk ist. Er predigt schon das Reich Gottes. Und Jesus lässt sich taufen von ihm, obwohl Johannes sagte, ich sollte mich taufen lassen von dir. Er sagte immer, er ist vor mir, ich bin nicht würdig, seine Schuhriemen zu festbinden. Ja, und so fängt an, Jesus an. Also es kam auch bei der Taufe eine Stimme von Gott, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Und erfüllt vom Heiligen Geist wird er getrieben in die Wüste, wo er 40 Tage lang fastet und betet. Und zum Schluss wird er von Satan versucht. In diesem Kampf widersteht Jesus dem Satan mit dem Wort Gottes. Es ist nichts stärker. Und Satan muss immer fliehen von dem, obwohl er auch das Wort Gottes benutzt. Aber Jesus hat ihn bezwungen und es steht geschrieben, er ist weg, war weg Satan bis zu bestimmter Zeit. Er hat immer wieder gesucht danach, Schaden anzufügen, immer wieder gesucht, irgendwie Jesus zu Fall bringen. Und der Dienst von Jesus war gar nicht so lange. 3,5 Jahre, die auch schon vorausgesprochen wurden, wo prophetisch gesagt wurde, die 7 Jahre und in die Hälfte der 7 Jahre wird der Fürst umgebracht werden. Es waren Prophetien. Und Jesus fängt an, in Galiläa zu predigen über das Reich Gottes. Seine Botschaften, seine Verkündigung war sehr kraftvoll. Und Gott bestätigte seine Botschaften durch Taten, durch Zeichen und Wunder. Und wir wissen, es war so viel. Johannes schreibt am Ende von Johannes Evangelium, er sagt, wenn man alles aufschreiben sollte, was Jesus getan hat, dann würden die Bücher, also würde die Welt die ganzen Bücher nicht fassen. Also ich glaube, da ist noch viel mehr, was passiert ist, was geschehen ist. Aber auch das, was in der Heiligen Schrift, in den Evangelien geschrieben steht oder auch wo die Jünger als Aposteln später in Apostelgeschichte erzählen von der Lehre Jesu. Es ist wundervoll, es ist sehr, sehr stärkend und sehr, er predigte ganz viel von dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist gleich dem und dem oder das Reich Gottes. Und er sprach auch ganz viel von seinem Vater. Er hat den Vater dargestellt, so wie er ist. Zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn erkennen wir ein liebendes Herz Gottes. Nicht so, wie es ganz oft dargestellt wird, der Gott, der guckt und schaut nur wie ein Polizist, um jemanden zu bestrafen. Und es ist auch mein Wunsch und mein Anliegen, dass wir mehr schauen auf das, was Jesus gelehrt hat. Es ist eine Stärkung für unser Herz. Ja, jetzt möchte ich auch etwas genau. Es ist ja so, dass gerade in Jerusalem versucht haben, die Schriftgelehrten und Pharisäer, immer wieder wurde Jesus konfrontiert in seiner Lehre, dass er zum Beispiel am Sabbat Menschen geheilt hat. Und da ist dieses zwischen Gesetz und zwischen dem, wie Gott wirken wollte. Das Gesetz ist gut zu dem, der in dem Willen Gottes lebt. Aber man hat, wie Jesus das zum Ausdruck gebracht hat, er sagte, nicht der Mensch ist für den Sabbat, sondern der Sabbat ist für den Mensch. Gott meinte es immer wirklich gut mit seinem Wort, aber Menschen haben das so verdreht. Und deswegen kam es immer wieder, besonders in der letzten Zeit, kurz vom Ende vom Dienst Jesu. Jesus war damals in Galiläa und hat gesagt, lasst uns wieder nach Judäa gehen, zu seinen Jüngern. Und da sagen sie, Meister, gerade vor kurzem haben noch die Juden versucht, dich zu steinigen. Willst du wieder denn dahin gehen? Und Jesus wusste ganz genau, was er vorhatte. Und er wusste auch, er hat mehrmals vorgesagt, dass er leiden wird und dass er hingerichtet wird. Und dass es der Wille Gottes ist so, dass... Und es war, er hat gesagt, weil er wusste, dass, ja, dann hat er zu seinen Jüngern gesagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen und ich will hingehen und ihn aufwecken. Und die haben ihn gar nicht verstanden so richtig. Und dann sagt er, Lazarus ist gestorben und ich bin froh, dass das ist nicht zur Trauer, sondern das ist zur Verherrlichung vom Vater im Himmel. Er wusste, was er vorhat. Und als Jesus nach Bethanien kam, wo Lazarus wohnte, mit seinen Schwestern, mit Maria und Martha, da war es so, dass schon 3 Tage vergangen waren, dass Lazarus beerdigt wurde. Und Maria sagte, Herr, es stinkt schon, wo er gesagt hat, die sollen den Stein wegrollen. Aber da hat sich die Macht Gottes so stark erwiesen und da waren ganz viele Juden auch, weil Bethanien liegt ja ganz, ganz in die Nähe von Jerusalem. Und die Leute staunten und haben gepriesen Gott, aber es waren auch einige, die sind nach Jerusalem gegangen und haben es quasi den Pharisäern erzählt, was da passiert ist. Und die waren gar nicht so begeistert davon. Die haben nicht Gott gelobt, dass Lazarus jetzt lebt, sondern die haben gesagt, was sollen wir tun? Dieser Mann tut viele Wunder und Zeichen und das ganze Volk läuft ihm nach. Einerseits, die waren auch eifersüchtig auf das Wirken von Jesus, weil die Menschen liefen ihm im Scharen nach, aber nicht innen. Das andere war auch, die haben Angst gehabt, die haben gesagt, alle Menschen werden an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns alles weg. Weil sie haben Angst gehabt vom Aufstand und so. Und der Unglaube, der geht immer einher mit Angst, mit Zweifeln und mit solchen negativen Sachen. Und dann haben sie sogar beschlossen und haben gesagt, im Hohen Rat haben sie gesagt, wir wollen auch Lazarus umbringen, weil viele kommen, sehen ihn und glauben an Jesus. Und so war es wieder gefährlich geworden und Jesus ging mit seinen Jüngern zu einer Grenzstadt vor der Wüste in ein Städtchen Ephraim und war da in dieser Zeit, es war ja eine kurze Zeit vor dem Passafest. Und dann letztendlich ist er doch, sind sie nach Jerusalem gegangen und auf dem Weg, ich wollte nur sagen, wie intensiv und wie jeden Tag ist etwas passiert in ihrem Leben. Und ich muss sagen, ich beneide die Jünger, die haben so viel gesehen, die haben so viel erlebt. Es war wahrscheinlich sehr wundervoll, die Leute zu sehen, wie sie gerettet werden. Und Jesus hatte so ein Herz für das einfache Volk, für die leiden. Und das ging den Juden gar nicht gut. Die waren unter dieser Macht Roms und mussten sehr viele Steuern zahlen. Es waren sehr viele Kranken, Belastete, von Dämonen ausgezehrte und so. Und Jesus tat gut ihnen. Er hat sie geheilt, er hat sie befreit. Und auf dem Weg jetzt nach Jerusalem zum Passafest, da gehen sie über Jericho und da vor Jericho, vor den Toren Jerichos, saß Bartimäus. Und als er gehört hat, dass Jesus vorübergeht mit seinen Jüngern, hat er viel gehört wahrscheinlich von ihm, hat angefangen zu schreien, du Sohn Davids, rette mich, helf mir. Und Jesus heilte ihn und dann ist er hineingegangen in Jericho. Und dann trifft er da den Steuerantreiber, den Oberzöllner, den Zacchaeus. Dann sagt er, ich will heute zu dir einkehren. Und das gefiel auch den Juden nicht. Er ist mit sündigen Menschen. Aber Jesus hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und er ist zu solchen Menschen gekommen. Und da am Ende war quasi auch dieser Sünder gerettet. Und Jesus hat gesagt, auch er ist ein Sohn Abrahams. Und dann sind sie weitergezogen von Jericho nach Bethanien. Da sind sie noch einen Abend geblieben bei Lazarus. Und da wurde Jesus gesalbt. So, also seine Füße, Maria hat ein sehr kostbares Öl gehabt und sie salbte seine Füße und da sagte Judas, sollte man nicht das verkaufen für 300 Dinaren und den Armen geben? Und Jesus sagt, die Armen habt ihr immer bei euch, aber mich nicht mehr lange. Ja, Jesus war so großzügig und er ist so wunderschön, so gut ist er auch zu uns heute. Ne? Ja, und ich möchte einfach diese Stellen vorlesen gleich, als sie aus Bethanien ausgebrochen sind und weiterkamen, aufgebrochen da nach Jerusalem, das ist ganz nah. Und als sie an dem Berg Ölberg waren und dann quasi sieht man ganz Jerusalem, ganz unten, ich war dort an dieser Stelle, da sieht man quasi auch den Felsendom und alles. Und ich lese das einfach vor in Johannes. Am nächsten Tag, als eine große Menschenmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Das sind diese Worte, die auch in diesem Lied sein sollten, in dem Clip. Ne? Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt auf einem Eselsfohlen reitend. Das aber verstanden seine Jünger nicht, doch als Jesus verherrlicht war, dachten sie daran, dass das über ihn geschrieben worden war und sie ihm das getan hatten. Ganz oft war es so, dass erst nachhinein fanden die Leute oder seine Jünger das, was in den Schriften geschrieben steht über ihn. Und es kam alles, alles wirklich, was über Jesus geschrieben steht. Man kann nur staunen, wie der Geist Gottes so präzise vorausgesagt hat, bestimmte Dinge. Wenn wir lesen den 22. Psalm, das ist der Psalm Davids, da hat man das Gefühl, David stand vor dem Kreuz und hat gesehen, wie sein Herr gelitten und gestorben ist. So genau ist alles in Erfüllung gekommen. Also, da kamen die Leute aus Jerusalem ihm entgegen und schrien Hosianna, dem Sohn Davids. Die Menschenmenge aber, die dabei war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menschenmenge entgegen, weil sie hörten, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Seht, alle Welt läuft ihm nach. In Lukas Evangelium, da wird es quasi, ich sehe das als Ergänzung, quasi was einer, von einer Seite ist immer wieder, jeder Mensch hat eine andere Sichtweise und da werden andere vielleicht Schwerpunkte gelegt. Also es geht jetzt, ich fange von 35. Vers aus Lukas Evangelium Kapitel 19. Und seine Jünger brachten den Esel zu Jesus. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Als er nun weiterzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg aus. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Schar der Jünger an, fröhlich Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Wundertaten, die sie gesehen hatten. Oh, da würde ich auch mit dabei sein. Und sagten, gelobt sei der, der kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige der Pharisäer im Volk sagten zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Das war eine gute Antwort. Und als er nah herankam, sah er die Stadt und weinte über sie. Ich habe darüber nachgedacht, warum hat sich Jesus darauf eingelassen überhaupt? Er wusste, er wird verraten, er wird gekreuzigt. Er hat das alles vorausgesagt schon auch, wie es ihm geschehen wird. Er wusste es ganz genau, dennoch geht Jesus diesen Weg. Und ich habe verstanden so einerseits, dass das Wort in Erfüllung kommt. Alles, was von ihm geschrieben war in den Propheten, alles kam. Wirklich hat sich alles erfüllt. Und es stand ja geschrieben, in der Prophet Zacharia darüber gesprochen, dass er auf einem Esel reitend nach Jerusalem kommen wird. Und das Zweite, ich glaube, gerade weil es über Jerusalem geht und dass Jesus weinte, weil er wusste, er wird abgelehnt. Und er wusste, was danach kommt. Aber die Leute sollten noch einmal eine Gelegenheit bekommen, sich zu entscheiden. Genauso wie wir alle eine Entscheidung treffen müssen, sind wir mit ihm, sind wir für ihn, wollen wir das? Oder wollen wir das nicht? Da vor dieser Entscheidung wird jeder Mensch gestellt, weil es freiwillig ist. Und ich würde jedem wirklich sagen, es gibt nichts Besseres, als im Reich Gottes ein Kind zu sein. Also, Jesus weinte. Und er sagte, wenn doch auch du, gerade du, zumindest an diesem deinem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Und da spricht er ein paar Verse darüber, was alles kommen wird über Jerusalem. Und ich lese es weiter einfach, weil das auch am gleichen Tag passiert. Also ich überspringe zwei Verse und lese Vers 45. Als er dann in den Tempel kam, fing er an, die hinaustreiben, die darin verkauften und kauften, und sagte zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhölle daraus gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, aber die Hohepriester und Schriftgelehrten und die Vornehmsten im Volk trachteten danach, ihn umzubringen, wussten aber nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihm zu. Ich möchte noch ganz kurz darüber sprechen, gerade was es heißt, er kommt im Namen des Herrn. Bei uns im Dorf gab es diese Oldenburgische Landesbank. Ich war über 25 Jahre da. Und ich und Emma haben ein Konto gehabt, da bei der OLB. Und es war auf meinen Namen. Aber ich habe eine Vollmacht Emma gegeben, weil ich ihr vertraue. Ja, und die durfte alles tun, genauso wie ich. Und zum Vergleich, Jesus sagt, ich bin gekommen im Namen des Vaters. Das heißt, mit dieser Autorität und mit dieser Vollmacht, das zu tun, was der Vater möchte. Weil der Vater ihm vertraut. Aber das geht noch viel weiter. Jesus sagt, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und er hat gesagt, und der Wille meines Vaters ist, dass nichts von dem, was er mir gibt, verloren geht, sondern dass ich es auferwecke, die er mir anvertraut hat. Also Jesus kommt im Auftrag Gottes, dann kommt er in der Autorität und Vollmacht des Vaters. Aber das ist noch nicht alles. Er ist wie der Vater im Himmel. Der gleiche Charakter, das gleiche Wesen. Als, ich glaube, Philippus war das. Er sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann ist es uns genug. Und Jesus sagt, solange bist du mit mir und du kennst den Vater nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist identisch. Das ist wirklich in vollem Maße in seinem Namen, so wie der Vater. Also, und das sagt an sich aus, Jesus ist der einzige König, der wirklich in vollem Maß im Namen des Herrn, im Namen des Vaters kam. Und er kommt, ist auch jetzt bei uns. Er ist der wahre König. Das Wunderbare dabei ist, der König bestimmt, wie sein Reich aussehen soll. Ich sage mal, selig sind die Menschen, die in diesem Reich leben dürfen. Ich möchte noch eine Stelle vorlesen. Aus dem ersten Kapitel, Johannes Evangelium. Das, was Jesus gesagt hat, ich bin herabgekommen vom Himmel. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das hat Johannes gesagt, der ihm so nahe stand. Und er wusste ganz genau, wovon er spricht. Und im Vers 16, und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, und zwar Gnade um Gnade. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und Jesus sagte einmal, er sagt, so wie der Vater mich gesandt hat und ich lebe aus ihm, so sollt ihr auch aus mir heraus leben. Und es sind zwei ganz wunderbare Verse in Kapitel 6, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Kapitel 6, vom 54. Vers bis zum 57. Vers. Einige haben das abstoßend gefunden, aber ich sehe, es ist so wichtig für mich. Das Johannesevangelium ist sowieso so ein starkes Wort, so ein starkes Evangelium. Ich möchte schon sagen, vielleicht Olga und Robert, fangt ihr jetzt mal an, schon auch kommt ihr nach vorne. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Nahrung und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das hat Jesus gesprochen auch von seinem Vater. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Und das Gleiche wiederholt er das für die, die ihm nachfolgen wollen. Und die sagen, also wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird wer mich isst, auch leben um meinetwillen. Ich wünsche mir, dass wir alle das uns so verinnerlichen, dass wir in Jesus sind und er in uns sind. Paulus hat es so gesagt, und nicht ich mehr lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein wahres Wort. Und damit möchte ich uns alle segnen. Amen.